Hallo und herzlich willkommen im Café des Artistes. Wir laden dich auf einen Dialog zwischen Kunst und Seele ein. Ich bin Yvonne Lamberti, lebe als Künstlerin in Südfrankreich und tauche mit meiner inspirierenden Freundin und Psychotherapeutin Sabine Very von Limon in die Welt der kreativen Seele ein. Dieser Podcast beflügelt die Vielfalt und Harmonie deiner Identität und öffnet dein Herz für deine freudvolle und bunte Lebensgestaltung. No rules, just heart. Los geht's!
Which colors of your heart shine so bright? Start to paint and you start to fly.
Herzlich willkommen im Café des Artistes, der Podcast für dein Herz, für deine Sinne, für deine kreative Seele und natürlich auch für dein Inneres, das Innerste. Und da freue ich mich heute wieder mit meiner lieben Freundin Sabine Very von Limon tiefer einzutauchen in die Seele, in das Geheimnis der Seele. So schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, mit dir zu quatschen. Hallo Sabine.
Hallo Ibi, hallo da draußen. Ich freue mich auch, hier aus dem doch recht trüben Hamburg in das hoffentlich etwas sonnigere Cassis schicke ich meine Energie und will aber auch nämlich die Sonne.
Lass mich auch ein bisschen Sonne nach Hamburg schicken. Ja, hier ist schönes Wetter. Ich habe die Vorhänge zugezogen, damit nicht hier so das Licht so grell reinscheint, aber so ist es halt. Wir haben aber heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Wir machen jetzt immer so kurz vorher ganz spontan Gefühlen rein, worauf haben wir Lust zu reden. Also es ist ja wirklich hier nichts Vorgescriptetes. Deshalb freue ich mich über das Thema heute. Weil, magst du sagen, worüber wir heute reden wollen, Sabine?
Also heute gucken wir uns an, gerade auch vielleicht, weil Dezember und Jahresrückblick und überhaupt ein bisschen Revue passieren lassen ganz gut ist, gucken wir uns an, inwieweit wir eigentlich tatsächlich selber in voller Freiheit unser eigenes Leben leben oder ob wir gegebenenfalls Wünsche, Träume, was auch immer unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern leben, eventuell gar nicht mal ausgesprochen und unter Umständen auch über die Epigenetik sozusagen als unsichtbarer Staffelstab an uns übergeben. Und da werden wir irgendwo hintauchen. Wir wissen beide noch nicht genau, wo wir da landen werden. Aber wir freuen uns, wenn du mit uns tauchen gehst.
Ja, also für mich ist das ein sehr spannendes Thema und ich habe mich schon früh gefragt, wo kommt das her, was ich in mir drin habe? Ja, so aus der Tiefe meines Selbst, an Emotionen, Gefühlen, was mich so antreibt, ja. Und wo kommt das eigentlich wirklich her und ob es da unterschiedliche Kanäle gibt? Und für mich als kreatives Wesen würde ich sagen, ja, und ich scheine oder meine immer mehr zu erspüren, wo mich was lenkt. Und manchmal lenkt mich auch etwas, wo ich dann danach mich frage, kommt das jetzt von mir oder von meinen Vorfahren? Und das ist ja auch etwas, was man aus der Epigenetik auch immer mehr erfährt. Aber da würde ich jetzt den symbolischen Staffelstab an dich abgeben. Vielleicht erklärst du mal kurz, grob, das hast du auch so toll in deinem Buch, Das geheime Leben der Seele, hast du es auch so toll erklärt, was die Epigenetik ist. Aber erklär gerne nochmal.
Also wenn wir mal davon ausgehen, dass unsere Seele eigentlich nur eine einzige Aufgabe hat, nämlich uns am Leben zu erhalten, so. Dann bedeutet das natürlich, dass ich jetzt zum Beispiel Informationen, die ich in meinem Leben erlebt habe oder Situationen, die eventuell auch eine Gefahrensituation mitbringen, dass ich die sozusagen für mich verinnerlicht habe und über die genetische Weitergabe zum Schutz meiner Kinder auch an meine Kinder weitergegeben habe. Der interessante Part dabei ist, das mag immer erstmal ganz nett und schützend Gedanke sein, aber Meine Kinder leben natürlich nicht in der Welt, in der ich lebe. Ich lebe nicht in der Welt, in der meine Eltern gelebt haben, die zum Beispiel zu Kriegszeiten gelebt haben. Nicht wie meine Großeltern, die zwei Weltkriege erlebt haben. Das heißt, die weitergegebene Epigenetik, sagen wir von meiner Urgroßmutter, die kenne ich zum Glück noch, weil wir alle zusammen gewohnt haben in so einer Großfamilie noch, so. Das heißt also, die Erfahrung meiner Urgroßmutter, meiner Großeltern, meiner Eltern ist auf mich übergegangen und genetisch, und die habe ich weitergegeben an meine Kinder. Und zwar nicht, dass ich gesagt habe, liebes Gen Nummer so und so viel, das würde ich gerne, dass das meine Tochter bekommt, weil das wird sie irgendwann mal gebrauchen können, sondern der Einfluss läuft anders. Das heißt, der Einfluss passiert im weitesten Sinne nicht wirklich durch mein Zutun, sondern die Seele oder vielmehr dann eben auch die Körperlichkeit in unserer Bildung, in unserer Werdung im Mutterleib, so, die findet quasi statt nach der Notwendigkeit. Und die wähle nicht ich. Und so kriegen wir halt dann eine Genetik ab, wir kriegen die quasi verpasst, und müssen dann damit irgendwie dealen und umgehen können. Und deswegen ist es schon ganz gut, tatsächlich auch Wissen zu haben von unseren Eltern und Großeltern und wenn es geht, vielleicht Urgroßeltern. Weil wir dann viel besser verstehen können, weswegen wir eventuell so ticken, wie wir ticken, über bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten und Talente vielleicht verfügen oder auch bestimmte Dinge nicht können, und es uns überproportional schwerfällt, uns das anzueignen. Also Vergangenheitswissen, das Wissen der Ahnen, die Geschichte, ist nicht nur ein blödes Schulfach, was einen nervt, sondern wirklich elementar wichtig für unser Verständnis, für uns selbst.
Schön erklärt.
War jetzt etwas dozierend, aber ich glaube notwendig.
Weißt du, ich hab ja immer mal wieder auch so Kontakt zu meinen Ahnen, und ich hatte eine Oma Elli, die habe ich also wirklich abgöttisch geliebt, die Mutter meiner Mama, und die war aber so ganz anders als ich, also, und die hat natürlich auch, also vom Krieg her wirklich heftige Dinge auch erlebt, in Bezug auf ihre erste große Liebe, der gefallen ist. Und dann hat sie wieder versucht, schnell irgendwie zu schauen, okay, wie komme ich unter die Haube, wie kriege ich mich abgesichert, ja auch. Das war ja früher auch ganz wichtig als Frau, ja. Und meine Oma hat immer zu mir gesagt, gell, wenn du älter bist, gehst du zur Bank. Jetzt stell dir mich mal als Bankangestellte vor, was dahinter steckte. Ja, also so fast so gar nicht, ne? Und die war halt auch super.
Darf ich kurz? Ich glaube, das wäre ja für die, die da arbeiten würden, also die normal Bankangestellten, du wärst wie ein bunter Paradiesvogel, und das wäre wahrscheinlich wirklich großartig.
Also ich nicht kann ganz gut Farben, aber Zahlen kann ich nicht so gut. Also das würde, ich würde, glaube ich, das ganze Rechensystem lahmlegen.
Du kannst Musik, und Musik ist Mathematik auch. Wer weiß. Also nein, aber geh mal nicht zur Bank. Alles gut.
Irgendeine genetische Synapse ist da findet den Weg nicht zwischen Musik und Zahlen. Also Musik geht, aber Mathematik nicht. Aber ich glaube, das liegt an meiner Synästhesie. Das wird ja auch über die Genetik weitergegeben. Du weißt, was das ist, ne?
Nicht so, dass ich es erklären kann. Deswegen erklär du das.
Also ich weiß das auch nur aus Zufall. Und es ist interessant, dass das noch nicht so bekannt ist. Aber Synästhesie ist, wenn du einen genetischen Defekt hast, wenn die Sinne untrennbar miteinander verknüpft sind.
Ja.
Und ich glaube, bei mir ist irgendwas in der Mathematik falsch gelaufen, weil die Lehrerin an die Tafel mit aus verschiedenen Farbkreiden etwas auf die Tafel geschrieben hat. Und dann hat sie, und ich erinnere mich noch, diese hellgrüne Kreide, also kein Gelb, sondern so ein hellgrün, ja, hat sie genommen, hat da eine 4 drauf geschrieben und wollte irgendwas ausrechnen. Und dann dachte ich so, hä? Und dann habe ich alle in der Schule, ich habe die alle angeguckt und dachte, keiner reagiert? Okay, dann stimmt mit mir ja was nicht, weil die 4 bei mir rot ist. Also bei mir sind Zahlen mit Farben verbunden und wenn ich Musik höre, dann sehe ich halt auch ganz viele Farben. Ich kann wie ein gelöcherter Käse singen oder aber irgendwie wie so ein braunes Blatt Papier. Also das hat alles verschiedenste, löst bei mir verschiedenste Klänge aus. Und das ist Synästhesie. Also daher findet man das oft auch bei Künstlern und viele wissen das nicht. Also an der Stelle liebe Grüße an alle, die Kinder haben. Frag die gerne mal nach, einmal so nebenbei, welche Farbe hat eigentlich die 7 bei dir? Wenn sie dir direkt darauf antworten mit Orange, bei mir wäre es Pink, wie der Pink Panther, so ein richtiges grelles Pink. Wenn sie dir sofort antworten, dann haben sie auch diese Synästhesie. Und das sind oftmals kreative Menschen. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, aber es hat auch was mit der Epigenetik zu tun, vielleicht auch ganz interessant. Aber meine Oma, die mir halt immer diese Zahlen beibringen wollte und die eigentlich, dahinter steckte ja etwas, dahinter steckte ja diese Sicherheit und ein Vermächtnis von, du wirst es irgendwann mal besser haben als ich, dann bist du unabhängig. Das steckte ja letztendlich dahinter, ja. Das habe ich aber jetzt erst so verstanden mit diesem Geld, du gehst mal zur Bank, weil Bank war für sie in ihrer Wahrnehmung etwas, wo ich gutes Geld verdiene, wo ich ein solides Einkommen habe, wo ich total frei und unabhängig als Frau arbeiten kann. Dass ich dennoch auf sie gehört habe und gesagt habe, weißt du was, Oma, wir lassen die Bank sein, aber ich mache trotzdem genau das, was in deinem Wunsch drinsteckt, die Individualität der Frau zu leben, den Sehnsüchten des Lebens sozusagen zu folgen. Und das steckt nicht nur in meiner Mutterlinie, in den Ahnen, sondern auch in meiner Vaterslinie. Mein Vater war kreativ, mein Opa war kreativ, meine Mutter übrigens auch. Und ich habe meinen Vater mal gefragt und also es ist so schade, dass wir unsere Ahnen an Weihnachten nicht so am Tisch gemeinsam und am Tannenbaum sitzen haben. Und wen würdest du denn gerne fragen, Sabine, wenn du nochmal mit irgendjemandem aus von deinen Vorfahren her, die du kanntest oder wo du von gehört hast, mit wem würdest du dich gerne unterhalten nochmal?
Also ich antworte da gleich drauf. Ich würde einmal eine kurze Rolle rückwärts machen. Ich sollte übrigens zur Post, weil die Post auch so sicher ist. Ich bin da auch so gar nicht gelandet. Ne? So. Also, ja. Genau, und immer selbstständig und so. Also, ne? Was ganz spannend ist, das ist eine Frau, die ich nie kennengelernt habe. Das ist sozusagen meine väterlicherseits. Und die war zu ihrer Zeit unfassbar fortschrittlich und sehr frauenorientiert. Also Frauenunabhängigkeit, was zu der Zeit sehr besonders war, weil das ja auch noch...
noch im 10. Jahrhundert oder 18. Genau, Jahrhundert gewesen.
Genau, weil das noch vor den Suffragetten war. Und die Suffragetten waren ja sozusagen 1900, um 1900. Und die war ja noch weit davor. Und ich habe ein Bild von ihr, also tatsächlich ein Ahnenbild, ein Ahnengemälde. Ja. Genau, ich werde mal gucken, ob wir das mit reinbringen können. Und diese Frau, die hat sozusagen Mädchen und junge Frauen unterstützt in ihrer, also in Bildung bekommen, also gebildet sein, lesen zu können, arbeiten zu können, unabhängig zu werden und so weiter und so fort. Und wir hatten zu Hause ganz viele Ahnenbilder. Das ist ja immer irgendwie so ein dunkler Kram, ne? Und ich fand dieses Bild, fand ich immer so toll. Also schon als Kind sozusagen. Und die Frau hat mich immer so angesprochen. Und irgendwann habe ich sozusagen dieses Bild auch bekommen. Und das hängt bei mir im Arbeitszimmer. Und mit der würde ich mich gerne austauschen.
Was würdest du denn fragen?
Ich würde austauschen. Ich würde sie fragen, woher sie den Mut genommen hat, überhaupt diesen Gedanken zu entwickeln. Weil jegliches Tun fängt ja überhaupt erstmal mit einem Gedanken an. Und diesen Gedanken zu haben, für sie selber war das selbstverständlich, dass sie sozusagen tough ist. Die hat auch so eine, die steht da, die hat so eine stolze Haltung. So, ne? Und, cool. Und also nicht nur den Gedanken zu haben für sich, sondern eben den Gedanken sogar, dass also anderen da auch eine Stimme zu geben und die dabei zu unterstützen. Letztlich dann ja leider, weil es ja immer diese Geschlechterkämpfe gibt, so eine gegen die Vorstellung der Männer. So das, ja, ich glaube, wir hätten mit Sicherheit einen sehr interessanten Podcast, wenn wir das machen würden, diese Frau und ich, ja. Genau.
Schön. Also vielleicht vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für dich, wenn du jetzt zuschaust, zuhörst. Liebe Grüße an der Stelle mal für dich zu überlegen, mit welchem Ahnen du oder ja, Vorfahre oder Oma, Opa du gerne nochmal am Weihnachtstisch ein Gespräch führen kannst. Und vielleicht kann man das doch machen an Weihnachten, auch sich zu verbinden.
Genau. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, tatsächlich. Also ich finde Selbstgespräche, die nicht wirklich Selbstgespräche sind, sondern Gespräche mit imaginären Personen oder sowas, ich finde das wichtig. Also ja. Viele denken immer, bescheuert, ich rede doch nicht so, ne? Also, ne? Und ich finde das so wichtig, auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Frau und gehe mit der spazieren an der Elbe und unterhalte mich mit ihr. Und das, ich finde das enorm spannend, das zu tun. Und ich habe das früher, als ich jung war, habe ich das mit meiner Uroma gemacht. Also meine Uroma war so meine Vertrauensperson. Der konnte ich erzählen, wenn ich unglücklich verliebt war. Und ne, und also die hieß auch eine Oma. Ne? Und wieso sieht der mich nicht? Und wieso findet der mich nicht toll? Und dann hat sie gesagt, ja, hast du ihn schon mal angesprochen? So, nein, bin ich bescheuert. Ja, woher soll der das dann wissen? So, ne? Und dann war sie irgendwann gestorben und ich bin ganz häufig zu ihr auf dem Friedhof nach der Schule gefahren und habe ihr immer alles Mögliche erzählt. Und dann irgendwann ist mein Opa gestorben und kam in dieses Familiengrab. Und mein Opa war eher so ein bisschen streng und dann bin ich nicht mehr hingefahren, weil dann würde der ja mithören.
Das ist niedlich.
Nicht mehr gemacht, obwohl mir das echt gefehlt hat. So, genau.
Voll schön. Süße Geschichte. Entschuldigung, was sagst du?
Dialoge mit Ahnen sind wichtig und wertvoll und so weiter. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, tatsächlich lebende Vorfahren noch zu befragen, bitte tut es um eurer selbst willen.
Ja, und es gibt, glaube ich, so ein schönes Sprichwort, wenn man das Leben nochmal rückwärts, also wenn man es rückwärts versteht, kann man es nach vorne nochmal anders leben. Und ich glaube, wenn man, also ich bin jetzt nicht jemand, der sehr viel in der Vergangenheit schwört, aber ich habe durchaus auch immer mal wieder Phasen, wo ich dann meinen Vater nochmal frage, meine Mutter, wie war denn deine Oma, wie war denn dein Opa, also dann meine Uroma oder Uropa, die ich nie kennengelernt habe. Oder wen kennst du noch, Papa? Und dann, ja, der war Erfinder. Ich so, warum wusste ich das nicht? Ja, du hast ja nicht nachgefragt, so irgendwie, ne? Ich so, echt, der war Erfinder? Ich weiß gerade gar nicht, was der Uropa. So, ja, und hat das und das gemacht. Also wenn du jetzt zuhörst und vielleicht kannst du an Weihnachten damit mal ganz andere Gespräche einleiten, die nicht immer wieder sich um selbe Leier handeln und irgendwie vielleicht schwerfällig, langweilig, oberflächlich sind, vielleicht mal wirklich nochmal nachzufragen, gezielt, die noch da sind, die noch am Weihnachtstisch sitzen, was vielleicht noch interessant ist an Erkenntnissen, weil das ist ja sozusagen mein Erbgut, das fließt durch meinen Körper durch letztendlich. Ich habe ja nicht nur die roten Haare von meiner Uroma, wie mein Vater mir immer sagt, und diese rebellische Art, sondern noch irgendwie viel mehr mit Und das ist halt auf einer emotionalen Ebene auch, ja, oder auf einer spirituellen Ebene oder auch auf einer kreativen Ebene ja auch Dinge mitbekommen. Und dieses Kreative und Schaffende, ich glaube, dass das bei mir irgendwie so, weißt du, kennst du das Wort Baumfurz? Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Baumfurz. Ich habe jetzt ganz viele Vorstellungen. Vielleicht erklärst du es einfach.
Baumfurz? Das ist so eine Knolle. So eine Knolle am Baum.
Ja, stimmt.
Die einfach, also ist ja auch eine DNA vom Baum, die sich aber nicht, dieser Baumstamm, der konnte da nicht weiter, weil der Baum in seiner Intelligenz gemerkt hat, da kommt kaum Sonne hin, da kann ich nicht wachsen, also nehme ich doch einen anderen Weg. Ja. Und dann sind da so, also solche Wege, die halt irgendwie so, ich sag immer, so, ich bin sozusagen der Baumfurz bei unserem Stammbaum, weil ich für mich ja schon früh entschieden habe, dass ich in diesem Leben einfach kinderlos bleibe. Das heißt, also bei mir geht der Baumstamm nicht weiter, weil ich habe von meinem Vater bis ins 18. Jahrhundert so einen Baumstamm bekommen, also von seiner Seite aus. Und das ist total spannend. Und dann habe ich ihm ganz traurig, als er mir das geschickt hat, habe ich dann so gesagt, bei mir habe ich schon so ein Baumfurz dahinter gemalt, dass es nicht weitergeht. Aber das auf der anderen Seite, ich muss den Satz noch kurz beenden, auf der anderen Seite habe ich von meinen Ahnen so viel kreativen Input, was ich mütterlich oder irgendwie durch meine weibliche Linie, dieser Kreativität ist ja auch was Weibliches und dieses Schaffende, ins Tun kommende, dieses Verbinden mit der eigenen Schöpferkraft, das gebe ich ja tagtäglich weiter und ich brenne und liebe, was ich tue. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, ich habe zwar jetzt keine Kinder gezeugt, aber das, was ich weitergebe von meinen Ahnen auch, und ich glaube, und ich, wenn ich da so reinspüre, fühle ich so eine totale Erfülltheit in dem, was ich tue, dass ich das nicht in ein Erbgut, dass ich das Erbgut nicht weitergebe, aber halt diese Gabe, die ich von all denen übernommen habe.
Also ich finde genau diesen, deswegen habe ich ein bisschen zu früh eingehakt, weil das ist genau der Punkt, den ich auch gesagt hätte, weil das Ding dabei ist, was wir sozusagen in die Welt weitergeben. Also da ist natürlich sozusagen die offensichtliche Weitergabe, diese kleinen Panzen, die wir da auf die Welt bringen und die wir dann hoffnungsvoll irgendwie gut auch in die Welt entlassen können. Panz ist ein Kölner Begriff für Kinder.
Panzen. Okay, gut.
Genau. Und aber wir haben eben auch andere Möglichkeiten, sozusagen etwas eben von uns, von unserem Denken, von unserem Fühlen, von unserer Haltung in die Welt zu geben. Und das ist immer schon Kunst gewesen, so, immer schon. Ne? Ob das Musik ist, ob das Schriftstellerei ist und so weiter und so fort. Und ich habe zwar zwei Kinder, aber letztlich ist das Buch auch etwas, was ich als ein drittes Kind quasi in die Welt gegeben habe. Oder vielleicht auch das, was Patienten sozusagen durch die Therapien für sich in der Entwicklung mitgenommen haben, verändert sich vielleicht dadurch deren genetischer Code. Und wenn die das weitergeben, dann habe ich sozusagen deren genetischen Code beeinflusst. Also ich glaube, dass diese eindeutige Linie von ich mache hier rum, ich bin schwanger, kriege ein Kind, ist nicht die einzige Weitergabe, sondern es gibt da, glaube ich, eine viel größere Vielfältigkeit. Und ich würde mir wünschen, und da kommen wir jetzt gleich in auch ein anderes Thema rein, das machen wir aber irgendwann mal, dass dieser Fokus auf, ich kann nur etwas weitergeben, wenn ich Kinder bekomme, dass man den mal etwas weiter loslassen, sich selber erlaubt, ihn weiter loszulassen. Aber das ist ein anderes Thema, aber ich würde das eben zumindest gedanklich gern einmal zu Ende bringen wollen. So, ne? Weil ich glaube, dass
ich habe eine Frage an dich.
Was?
Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Was glaubst du, wie viel übernehmen wir aus der emotionalen, also Erbgut, rote Haare, vielleicht von der Uroma und so. Aber wie viel übernehmen wir aus der emotionalen Ebene von der Epigenetik? Wenn du dir die Geschichten von deinen Patienten anschaust, sag mal Patient oder Klient, Entschuldigung, ich weiß das
nicht. Also wenn es um eine Therapie geht, sind es Patienten, weil dort sozusagen eine Störung mit Krankheitswert dahinter ist. Wenn ich Coaching habe, sind es Klienten, weil es geht nicht um Krankheitsaspekte und so weiter.
Okay, gut.
Das ist ein total wichtiges Thema, weil die Emotionen ist ja das, was wir als erstes überhaupt haben. Also ein Baby kann ja noch nicht denken, aber es kann fühlen, und zwar in umfänglicher Bandbreite. Also wir denken ja immer, dass die nichts können. Die können enorm viel. So, ne? Und deswegen ist natürlich die Weitergabe der Emotionen genetisch riesengroß. Riesengroß. Also viel größer als eventuell Talente, weil sie einfach wichtiger fürs Überleben ist. Es geht ja immer ums Überleben. Und wenn ich mit Patienten arbeite, die zum Beispiel eine ausgeprägte Depression oder Angststörung haben, mache ich mit denen ein sogenanntes Genogramm. Das ist eine generationsübergreifende Betrachtung. Das heißt, wir errichten quasi einen Stammbaum und dann frage ich, ne, zu dem, wo dann eben auch dann erkennbar ist, dass jemand da eventuell gar keine Infos hat und sich dann selber investigativ auf den Weg macht und wir weiter an diesem Genogramm arbeiten. Und das, was manchmal ganz klar erkennbar ist, ein ganz klarer roter Faden von Angst, zum Beispiel, schon von den Großeltern, Eltern, Geschwister auch, also ne, da ist dann ganz klar Angst definiert. Oder was ich ganz dramatisch finde, ist, wenn es Familiengeheimnisse gibt und dann da eine Angst ist, nämlich die Angst vor Entlarvung. So, also, und das Menschen, die, das macht sie halt unfrei. Und dieses, ich liebe dieses Genogramm zu machen, weil es einfach so viel erklärt.
Also total spannend, Genogramm, das habe ich noch nicht gehört, aber es klingt wirklich sehr aufschlussreich und ich verstehe also absolut, was du sagst, und vielleicht ich habe letztens was total Schönes gehört. Das Gegen Kunst ist ein verbindendes Kommunikationssystem. Das fand ich total schön als Begriff. Und warum sage ich das gerade? Weil dieses verbindende Kommunikationssystem, dieses Geflecht, das haben wir ja in uns mit Gedanken, Gefühlen, mit inneren Bildern, mit Assoziationen, die erschaffen worden sind. Und dann haben wir es ja auch teilweise, weil wir als Individuum übernommen, haben aber auch Dinge übernommen von der Epigenetik, die auch dann teilweise so später dann auch nochmal anders sich entwickeln kann, je nachdem, was man erlebt. Und ne, da gibt es ja auch nochmal so, glaube ich, so Forschungen, dass es irgendwie so später nochmal ausbrechen kann, irgendwelche Dinge, die man so gar nicht, so die vorher nicht da waren, die kommen dann einfach. So, dass es einfach dann wie der Baumfurz da irgendwo auftaucht, wenn man da nicht aufpasst oder keine Ahnung, ob man darauf Einfluss hat oder nicht, je nachdem, wie man oder was man für ein Leben führt. Und dann auch zu schauen, was in diesem Kommunikationssystem in mir kommuniziert eigentlich mit mir. Und möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und deshalb glaube ich, dass du an deiner Stelle als Psychotherapeutin, wie du eben schon gesagt hast, sozusagen den Schlüssel in der Hand hältst, um auch dadurch, dass du Bewusstsein veränderst, Menschen in die Tiefe führst, drauf, also bewusst machst, aufmerksam machst auf etwas, dass dadurch auch das epigenetische Gut sich verwandeln kann, weil die es ja dann anders weitergeben, wenn sie im Leben dann
weitergeben. Also wir haben ja ständig eine Zellerneuerung, so nicht? Und so haben wir natürlich auch die Möglichkeit der Erneuerung von Sichtweisen, von Gedanken, auch von Gefühlen und so weiter. Und was ich nochmal spannend finde mit diesem Verbundenen ist, wenn, ich weiß nicht, wer von euch Avatar gesehen hat, so, ne? Und da gibt es ja diesen Baum, in dem die leben, und es gibt Awa, die so und so weiter. Und dass dieses Verbundensein ist ja nun mal, also auch ehrlich gesagt, ganz simpel, logisch. Wir leben unter einer Atmosphäre. Wir sind alle, egal welche Hautfarbe, Glaube, Ditten, Datten, scheißegal, wir sind alle miteinander verbunden. Ich bin mit dem Gänseblümchen bei mir im Garten 30 Kilometer weit entfernt, bin ich verbunden. Nicht direkt, aber wenn ich dem lange hinterher spüren folgen würde, würde man diese Verbindung finden. So, ne? Und ich glaube, dass das, was wir heutzutage mehr machen, und das finde ich recht dramatisch, ist, dass wir immer nach dem Trennenden gucken und nicht nach dem Verbindenden.
Und wie meinst du das genau?
Naja, dass diese Ausgrenzung von anderen Menschen, von anderem Glauben, von anderer Farbe, von anderem Geschlecht und so weiter und dieses, ne, dass jeder sich so einen kleinen Kokon bastelt, da dürfen drei Leute rein, aber ansonsten, so mit denen habe ich nichts zu tun. Doch, wir haben mit jedem was zu tun. Und ich glaube, dass diese Hinwendung, das ist das, was du mit der Kunst, glaube ich, machst. Du wendest dich hin zu deinen Emotionen, zu deinem Erleben, zu dem, was gerade intuitiv da ist. Und ich würde mir so mehr wünschen, dass wir uns mehr hinwenden zu uns selber und auch dem, was ich so erlebe, höre, sehe und so weiter. Und, und da natürlich auch uns hinwenden eben zu unseren Ahnen, also auch zu diesen, mein Yoga-Lehrer sagt dann immer the faceless ones, also die, die kein Gesicht mehr haben. So, ne?
Mhm.
Und ein kleiner Joke an der Stelle, also unser Yoga-Lehrer spricht immer Englisch und wenn ich so halb in der Meditation bin, dann bin ich auch nur noch so ein bisschen da so und dann redet er immer von den Ancestors und ich habe immer verstanden Ancestors, also Ameisenschwestern und ich dachte mir, fuck are these Ameisenschwestern, bis mein Mann mir sagte, das heißt Ancestors und heißt Vorfahren. Ich so, klar, okay, keine Ameisenschwestern. Aber ich fand den Gedanken, dass ich Ameisenschwestern habe, eigentlich sehr, sehr charmant. So. Also mir sich erlauben, damit eben auch zu verbinden. So, ne? Und
das mache ich tatsächlich auch. Im Gribogramm mache ich das auch. Als
ja, das glaube ich. Genau. Und ich mache das eben über dieses Enogramm. Ne?
Also es ist teilweise wirklich, also schön unheimlich. Also was manchmal rauskommt an Verbindungen über das Unbewusste, was bei mir ja über die Bildsprache in Kommunikation tritt und worauf wir doch noch Zugriff haben. Also wie der Iowa-Baum sozusagen, obwohl wir mit unseren Sinnen erstmal, dass es so scheint, dass wir getrennt sind in der Materie von denen, die vorausgegangen sind, aber irgendwie doch noch ganz tief verwurzelt und verbunden sind. Und ich kenne das bei mir manchmal, jetzt wird es ein bisschen unheimlich, aber manchmal ertappe ich mich dabei, das habe ich meiner Mutter letztens erzählt, da mache ich einfach aus dem Nichts heraus. Und das hat mein Opa. Mein Opa hat das immer gemacht. Immer. Jetzt frage ich mich, ist das Epigenetik, dass meine Zunge irgendwann so ein komisches Geräusch erzeugt? Oder aber ist es mein Opa, der gerade mir sagt, ich bin gerade da, dass er mir damit zu verstehen gibt, you're surrounded, da ist, du bist nicht alleine gerade, dass er mich besucht und wenn ich das meiner Mama erzähle, das ist mich auch manchmal Yvonne, also der Vater von ihr, ja. Und das war einer der liebenswertesten Menschen, voller Güte und ich habe ihn geliebt. Und es ist so komisch, weil ich denke gar nicht an ihn. Es ist nichts, also keine Ahnung, es kann sein, ich mache irgendwas in der Küche oder gehe raus den Müll und dann mache ich aus nichts heraus. Was würdest du sagen, was ist das?
Du weißt, was ich finde, manche Dinge ist es die Frage, muss das erklärt werden oder darf das einfach sein? Und wenn du die Info hast, dass dein Opa das auch gemacht hast, dann kann es sein, dass dein Opa sich gerade mit dir verbindet oder du dich durch die Erinnerung oder durch das Erzählen mit deinem Opa. Letztlich ist es egal, weil in dem Moment ist eine Verbindung da. Und das, ja. Warum, wieso, die Einordnung und ob das jetzt eine Macke ist oder ob das eine Tickstörung ist und behandlungsbedürftig, so, ich finde, das wird immer auch ein bisschen übertrieben. Also.
So, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht genau. Sollte ich mal Also ich danke dir für die Antwort. Ich habe mit nichts anderem gerechnet, weil ich dich ja schon länger kenne. Aber ich, für mich habe ich natürlich da auch eine Antwort. Ich glaube auch daran, dass er da ist und mich bewacht und manchmal mich besuchen kommt. Und ich spüre auch, zu den einen habe ich mehr Kontakt, die anderen, die gucken einfach nur so neugierig, hinterlassen einen lieben Gruß und sind irgendwie kurz da. Manche haben noch eine Aufgabe zu erfüllen, die wirklich helfen, die präsenter sind und das zu erspüren und dann auch rauszufinden. Also manchmal, also nicht manchmal, immer mehr, je älter ich werde, habe ich das Gefühl, ich bin einfach nur Teil von irgendetwas und darf ein bisschen meine Farbe der Individualität in diese Kommunikationssystem hinein bringen und versucht, das so gut es geht, sozusagen. Das ist mein Gefühl, dass ich merke, wie viel bin ich eigentlich ich und was ist eigentlich, wie viel bin ich Teil des Ganzen, der Ahnen, der Menschen, die ich fühle mich übrigens nicht nur verbunden mit den Ahnen, mit denen ich blutsverwandt wäre, sondern auch mit den Surrealisten, mit auch den spirituellen Malerinnen, wo ich einfach so viele Schnittmengen und so viele Zufälle und Synchronizitäten erlebt habe auf meiner Laufbahn in der Kreativität, dass ich mich also auch, dass ich sofort Gänsehaut, sofort merke, da bin ich auch verbunden. So. Und das ist für mich auch eine Art von Familie, die ich dort auch erlebe, auch wenn ich nicht jetzt gerade so zum Hörer greifen kann oder wie mit dir jetzt sozusagen dieses Computer aufmache und dich live mit all meinen Sinnen fast erleben kann. Das ist für mich auch interessant zu erforschen.
Also ich glaube, diese Verbindung, Verbundenheit, die erlebt, glaube ich, jemand, der sich traut zu verbinden. Ne, das bedarf ja unter Umständen auch etwas Mut, sich zu verbinden. Ne, das erleben wir manchmal in ein paar Situationen, dass es vielleicht auch schwierig ist. Aber wenn sich jemand erlaubt, sich zu verbinden mit dem, was da in der Vergangenheit bei diesen Ameisenschwestern da, ne, was da so alles los war und so, und auch eben neugierig dann zu gucken, was da so aufploppen kann bei einem selber oder sowas. Und dass man, wie gesagt, das auch nicht immer alles verstehen muss, weil es sich eventuell erst ein halbes Jahr später erklärt. Also dieses auch die Erlaubnis, auch einen Tick zuzuwarten, um dann, wenn ich gut mit mir in der Achtsamkeit und in der Wahrnehmung bin, dann, wie gesagt, ein halbes Jahr später, deswegen war das so. Und wenn ich nochmal auf das Diagramm zurückkommen darf, dann, ich entsinne da an eine Patientin insbesondere, die sozusagen, der quasi die ganze Zeit eine Lebensidee für ihr eigenes Leben so fehlte, so, ne? Und da geht's ja nicht darum, dass ich dann sage, machen Sie mal das, das ist ja absurd, ne? Und als wir das Genogramm gemacht haben, haben wir rausgefunden, dass es in ihrem Stammbaum, und der ging nur bis zu den Großeltern, 5 Suizide gab. Das heißt, 5 Menschen hatten keine Zukunft mehr. Und es fiel ihr wie Schuppen aus den Augen, so ungefähr, oder woher auch immer, ist auch egal, von den Augen. So nach dem Motto, natürlich habe ich keinen Zukunftsplan, weil ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt eine habe. Und zwar nicht, weil ich suizidal bin, sondern weil da Verzweiflung weitergegeben wurde. Und das mag jetzt eine gewisse Schwere haben, das tut mir leid, aber ich glaube, das ist nochmal wichtig zu verstehen. Das gibt es im Dramatischen eben genauso wie eben auch im Schönen, im Motivierenden, im Mutmachenden und so weiter und so fort. So, ne? Und deswegen sind unsere Vorfahren und ist die Epigenetik nicht einfach nur ein Schlagwort, wo jeder jetzt auch mal drüber postet oder sowas. Ich meine, so viel habe ich, also gefühlt, seit ich das geschrieben habe in meinem Buch, seitdem lese ich bei Instagram ständig darüber. Also irgendeiner macht immer auch Copy-Paste, ne? Und das ist aber wichtig, ist ein wichtiges Thema. Von daher, fein, macht weiter Copy-Paste, weil verbindet euch mit euren Vorfahren. Das ist
die Basis eures Seins. Ja, das ist stimmt. Das ist die Basis von, ja.
Von unserem Sein, genau.
Das ist schön, das ist die Basis von unserem Sein, die Vorfahren. Und somit auch die Familie und am Familienfest, vielleicht nimmt man das einfach mal mit in seine guten Gedanken hinein, so gut es geht, wenn es auch manchmal nicht einfach ist. Aber dass wir vielleicht einfach auch selbst bestimmen, die Gespräche zu führen, so wie wir sie führen möchten. Das könnte auch toll sein, und vielleicht einmal reinzuspüren, wofür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung und wo habe ich mich quasi schon irgendwie weiterentwickelt oder wo möchte ich gerade nicht reingehen und wo gibt es ein Thema, wo ich vielleicht gerne nochmal mehr da zurückschauen möchte in die Vergangenheit, um vielleicht nochmal ein paar mehr Erkenntnisse mitzunehmen über die Basis meines Seins.
Also ich würde gerne bei euch, die ihr zuhört, zu Weihnachten ein Viertelpfund Mut vorbeischicken, jedem von euch, weil dieses Nachfragen immer ein bisschen Mut braucht, denn wir wissen nicht, was für eine Antwort kommt. Und manchmal wollen wir die nicht hören und dann ist es, da müssen wir irgendwie damit umgehen. Und manchmal ist unsere Erwartungsangst unter Umständen unbegründet. So, und dafür brauchen wir den Mut zu sagen, okay, ich guck mir das jetzt mal an. So. Und nebenbei.
Man versteht die Dinge besser, ne? Weil man vielleicht dann, kann die Dinge dann vielleicht besser wahrnehmen. Aber ich habe noch eine total schöne Geschichte. Ich habe meine Mutter letztens gefragt, weil ich halt mich mit meiner Oma so beschäftigt habe, mit meiner Oma Elli, von der ich eben erzählt habe. Und dann meinte ich so, ich bin so ein bisschen traurig, dass ich die nur als Oma kennengelernt habe und sie so früh verstorben ist, als ich glaube ich 17, 16 war und ich konnte noch so also wenig von ihr mitbekommen. Und wie war sie eigentlich, als sie jung war? Das hätte ich sie gerne mal gefragt. Ja. Und was hat sie gerne gegessen? So, worauf hat sie sich gefreut? Was waren so ihre Highlights? Was waren so die besonderen Dinge in ihrem Leben, die sie glücklich gemacht hat oder wovor sie Angst hatte? Das würde natürlich aber auch wahrscheinlich mir so total viel Spiegel geben, ja, so diese Fragen zu stellen, total viel, jetzt verstehe ich, warum ich vielleicht auch da genau. und da, ja, so. Und dann hat meine Mutter wirklich alles versucht, weil es noch eine Cousine irgendwo gab von ihr und hat die auch besucht und die war auch schon älter. Und die konnte aber auch nicht mehr so diese Fragen beantworten, die ich hatte. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, ja, ich habe gefragt, aber so viel konnte ich dann nicht mehr, konnte sie sich auch nicht mehr dran erinnern, so. Und, aber weißt du, was mir noch auffällt? Meine Mama, also hat sie aus ihrer Perspektive gesprochen, die Mama hat immer mehr erzählt, dass sie von Ägypten träumt. Und meine Oma war nie in Ägypten. Die war nie außerhalb, glaube ich, sogar von Deutschland gekommen. Vielleicht mal Frankreich, ich weiß nicht. Also die war nie Belgien, vielleicht war nie außerhalb, war nie weit gereist. Nachkriegszeit, das war ganz, ganz hart. Und meine Mutter mir, dass ich so, warum sagst du mir das nicht vorher? Hast mir jetzt erst nochmal eingefallen, dass sie mir immer so als Jugendliche gesagt hat, ich habe schon wieder von Ägypten geträumt. Und damals gab es ja kein Internet oder Dokumentationen, ja. Und dann habe ich meiner Mutter nur gesagt, Mama, weißt du eigentlich, dass ich jede YouTube, also wirklich alles auf YouTube, was es von Ägypten gibt, ich weiß, also ich gucke mir alles an, alles, was da für Ausgrabungen sind und prähistorische Kunst und die Hieroglyphen und so. Also ich bin da total mit verbunden und das finde ich auch irgendwie so spannend. Und ich frage dich jetzt nicht, was du denkst, was es sein könnte, weil es, wie du eben gesagt hast, so schön ist, dass wir es nicht manchmal in Worte fassen können, aber da ist etwas, wo was uns verbindet, das will ich damit sagen, was wir nicht greifen, es ist etwas Unsichtbares. Mir jetzt da die Frage zu stellen, wieso habe ich jetzt, warum habe ich diesen auch Gribugramm, also Telegramm und Piktogramme, also sind ja Hieroglyphen, daher kam auch dieses Wortspiel für dieses Kritzelgramm, was ich kreiert habe, also auch in Anlehnung an die Hieroglyphen und dieses vorsprachliche, nonverbale, was ja schon die Menschen vor unserer Zeit benutzt haben, um die älteste Sprache der Welt, die Bildsprache, um damit Rituale, Dinge auszudrücken, die man einfach nicht in Worte fassen konnte, das Mystische. Und das fand ich einfach total spannend. Und das hätte ich meine Oma am Weihnachtstisch dieses Jahr, da würde ich sagen, ey Oma, erzähl mal, wie kommst du denn da drauf? Ja, wieso Ägypten? Was hat dich daran fasziniert? Warum träumst du? Warum hast du davon geträumt? Was hast du davon geträumt? Wie ging es dir da in deinen Träumen? So, das wären so spannende, spannende Dinge. Ja, fand ich echt irre, oder?
Ja, das ist cool. Und was man natürlich nicht vergessen darf, früher hat man halt wirklich viel gelesen, Bücher, ne? Weil das sozusagen das Fernsehen war im Prinzip das Lesen und die eigene Fantasie da drauf, die heute sozusagen eher konsumiert wird durch vorgegebene Bilder, so, ja. Ne? Was ich sehr schwierig finde tatsächlich so, nicht? Und als du das gesagt hast, habe ich gedacht so, Oma Sharif, Schauspieler, hat immer irgendwelche ägyptischen, war irgendwie immer in so Filmen drin und der war einfach unglaublich schön, also von daher, vielleicht auch von daher.
Vielleicht hat sie von ihm geträumt, willst du mit
genau, vielleicht war es Ägypten, sondern nur Oma Sharif, wer weiß. Jetzt müsst ihr mal googeln, wie der ausgesehen hat, so, nice guy.
Tatsächlich, was meine Oma damals konsumiert hat, das waren rote Rosen, also es waren so klassische Sachen, aber so war es halt nicht und ich glaube auch nicht, dass ich meine Oma jemals mit einem Buch gesehen habe, weil sie andauernd gekocht und gewaschen und gebacken hat und sich um alles gekümmert hat, den Garten, die Erbsen oben auf dem Dachboden und geknipst und so. Also ich habe meine Oma noch nie gechillt, höchstens wenn sie sich die Haare eingedreht hat mit ihrem Lockenwickler, ja, so richtig schick, aber nie mit dem Buch in der Hand habe ich meine Oma tatsächlich. Aber spannend.
Ja.
Die Epigenetik, also
die Epigenetik.
Ich habe tatsächlich jetzt, okay, wir haben gerade wahrscheinlich durch die Connection, dass wir zur selben Zeit anfangen, aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal über die Epigenetik in deinem Buch gelesen. Das geheime Leben der Seele, vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk auch. Ich mache jetzt hier einfach mal Werbung für dich, für dein Buch, weil ich es einfach toll finde, auch als Hörbuch.
Also was, ja, und wer das lieber haptisch hat, also es gäbe auch noch die Möglichkeit, dass ich das signiere. Also wenn jemand das an jemanden, ne, hier Carlotta, ich möchte dir das Buch signiert, dann morst mich an, damit das zeitlich sozusagen noch rechtzeitig rüberkommt.
Das packen wir in die Show Notes. Ja, cool. Weil ich kann es echt empfehlen, also weil es fängt halt ja auch an, also ich erzähle jetzt nichts darüber, es fängt halt auch genauso auch mit deiner Geschichte und dann auch mit der Epigenetik und was, also das war das erste Mal, als ich davon gehört habe und es wird ja auch immer mehr erforscht jetzt auf dem Gebiet, das ist einfach sehr, sehr, sehr spannend und vielleicht konnten wir ja dich heute inspirieren, einfach mal auch zu schauen, was ist eigentlich so etwas, was dich antreibt, woher kommt es? Vielleicht hast du noch einen Tipp, Sabine, als Abschluss.
Ich finde es einfach, also ich finde es für mich einfach wahnsinnig spannend. Ich gehe da, also ich glaube, an der Stelle ist auch so ein bisschen so ein Detektiv in mir abhanden gekommen. So, ich gehe halt gerne investigativ auf die Suche nach lauter Fragen, die ich habe. Und von daher lande ich dann natürlich automatisch in der Vergangenheit.
Und du hast ja auch eben gesagt, das Selbstgespräch ist auch toll. Einfach vielleicht mal an Weihnachten die Sekunden, die Minuten oder nach 10 Minuten sich hinsetzen, irgendwo ruhiges Plätzchen und mal einfach Kontakt mit dieser Energie aufnehmen und mal schauen, was da passiert, welche Selbstgespräche dabei rauskommen.
Ja, genau, also das laufen zu lassen, also vielleicht mit einer Frage an sich selbst oder einfach zu den Ancestors zu schicken und zu gucken, also auch nicht sofort eine Antwort zu generieren, sondern mal zu gucken, was da so alles so kommt. So, ne?
Schön.
Und ja, ich find sowas immer wertvolle Weihnachtsgeschenke, die man nicht in Papier packen kann.
Ja, das ist schön. Das ist, finde ich, ein ganz schöner Abschluss. Wertvolle Weihnachtsgeschenke, die man nicht in Papier packen kann. Und ja, die Begegnung mit dem Selbst und mit der Vergangenheit des Selbst, in dieser Verbundenheit. Ganz schöne Abschlussworte, Sabine. Wie immer ist mir das eine große Freude, mit dir zu quatschen, zu klönen, zu schnacken auf Norddeutsch. Und ich hoffe, ja, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Wenn euch das gefällt, drückt den Like-Button, folgt uns auf Instagram, es kostet alles nichts, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, ein schönes Feedback, was ihr vielleicht mitgenommen habt, was euch inspiriert hat, und wir freuen uns, da mit euch in Kontakt zu sein. Mich erreichen wirklich immer mehr Nachrichten auf verschiedensten Wege, habe ich dir auch vorhin im Vorabgespräch schon erzählt, und ich sage einfach, ja, danke, und dann erfolgt die nächste Folge an Silvester, und da lassen wir uns bestimmt auch was Schönes einfallen.
Genau, das ist mit Sicherheit spannend. Wollen wir da über Alkohol sprechen?
Alkohol! Ja, wir lassen uns was sehr Kreatives einfallen, ich bin mir sicher.
Genau.
Oh, vielen Dank, Biene.
Tschüss. Tschüss. Und
bis bald. Ja,
ciao.
Ich freue mich. Au revoir. A bientôt.